SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, ich bin Alexander Wassner und das hier ist Ernst Jandl.
Lichtung. Manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechseln. Werch ein Iltum.
Lechts und rings ist sowas wie ein geflügeltes Wort geworden. Wir haben die Sendung so genannt heute, denn das mit lechts und rings ist in unseren empörten Zeiten plötzlich sehr wichtig und sehr undurchsichtig geworden. Was ist eigentlich rechts und was links? In den Büchern heute spielt das eine große Rolle. Die Hausbesetzungen der späten 70er und frühen 80er sind Thema. Denn drei der linken Besetzer von damals haben jetzt gemeinsam sowas wie einen kollektiven Bildungsroman geschrieben. Und für die Ausgewogenheit sorgt Boto Strauß, dessen skandalträchtige Essays herausgekommen sind und für das Herz am rechten Fleck sorgen. Musik gibt es auch. Zuerst das hier, das Lied von der Zuckerfabrik der Band Kante.
Es sind harte Zeiten hier nach harten Jahren und die Sitten sind so hart, wie sie immer waren hier in der Zuckerfabrik. Hier in der Zuckerfabrik. Zwei Leinwandhosen jährlich, das ist alles, was es gibt. Das ist unser Lohn, das ist alles, was ich krieg hier in der Zuckerfabrik. Hier in der Zuckerfabrik. Und reißt uns die Mühle einen Finger von der Hand, hackt man ab, was von der Hand noch übrig blieb hier in der Zuckerfabrik. Hier in der Zuckerfabrik. Und jedem, der versuchte, diesem Elend zu entfliehen, schlägt man ab das Bein mit Schenkeln und Knien. Und wie der Zufall so spielt, ist mir gleich beides passiert. Das ist der Preis, das ist der Preis. Das ist das Blut, das bei uns fließt. Das ist der Preis, das ist der Preis. Und in den Trüben in Europa, euren Zucker genießt.
Das Lied von der Zuckerfabrik von Kant hat einen Roman inspiriert. Vor wenigen Tagen wurde die Shortlist zum Deutschen Buchpreis verkündet und sie wird allseits gelobt. Man merkt, die Zeiten sind politischer geworden, die Bücher wollen gelesen werden und sind deswegen klar, deutlich und nehmen den Leser mit. 5 der 6 Bücher haben wir bereits besprochen, Sie finden die Rezensionen auf swr2.de. Einer der 6 Titel aber, der fällt etwas aus der Reihe und um den soll es jetzt gehen. Dorothy Elmigers aus der Zuckerfabrik. Seit ihrem ersten Buch mit dem schönen Titel Einladung an die Waghalsigen verzichtet die 1985 geborene Schweizerin weitgehend auf bewährte Erzählstrategien. Sie reiht stattdessen Textpassagen, Zitate und Verweise aneinander und das ist gut lesbar bis spannend. Ihr neues Buch gehört zu den deutschsprachigen Favoriten des Bücherherbstes. Das Buch steht auf der SWR-Bestenliste und wurde für den Bayerischen Buchpreis und den Schweizer wie den Deutschen Buchpreis nominiert. Was ist dran am Buch? Eberhard Falke hat aus der Zuckerfabrik gelesen.
Gleich am Anfang geht es mitten hinein ins Gestrüpp. Dorothee Elmiger gibt in einem einleitenden Dialog einen ersten Eindruck davon, wie es in ihrem neuen Buch aus der Zuckerfabrik zugehen wird.
Ich stelle es mir sehr unordentlich vor, also ohne Ordnung und Übersicht. Und schön, weil fast alles darin vorkommen kann. Und ärgerlich ist es auch, weil man ständig hängen bleibt an den Ästen der Sträucher, vor allem wenn sie Dornen haben.
Dorothee Elmiger verweigert sich den Konventionen des linearen Erzählens. Für die Konstruktion übersichtlicher Handlungsabläufe sind ihr die Welt, ihre Auseinandersetzung damit und die Fragen, die sie umtreiben, zu kompliziert. Dafür hat sie das Gestrüpp als Metapher gewählt. Was es in ihrem Buch aber dennoch immerhin gibt, ist eine Protagonistin, die als Ich-Erzählerin das Wort führt. In Notaten von unterschiedlicher Länge, zwischen einer Zeile und mehreren Seiten, berichtet diese von Erfahrungsmomenten, referiert Lesefrüchte, die sie bei ihren Lektüren eingesammelt hat, hält Beobachtungen fest, formuliert Gedanken und spinnt Überlegungen weiter, die allmählich als Bezugspunkte ihrer Aufzeichnungen erkennbar werden. Worum geht es da? um Hunger und Appetit zum Beispiel. Das aber im weitesten Sinn, und darin zeigt sich schon einer der großen Reize dieses Buches. Denn obwohl die Lust am Essen hier durchaus von Bedeutung ist, geht es doch um viel mehr, nämlich um Hunger nach Leben, Erkenntnis und Welterfahrung. So sinniert die Protagonistin.
Vielleicht wäre es richtig zu sagen, dieser Hunger sei der eigentliche Gegenstand meiner Forschung und zur gleichen Zeit der Grund meiner Recherche.
Mit anderen Worten, Dorothee Elmigers Buch ist das Protokoll einer Suche. In einer Notiz, die darin zu lesen ist, tritt ein Lektor auf, der dem Text gerne die gängige Bezeichnung Roman verpasst hätte. Die Autorin schlägt ihm dagegen den Begriff Recherchebericht vor, der es aber auch nicht auf das Titelblatt geschafft hat. Denn so sachlich, wie dieser Terminus klingt, geht es auch wieder nicht zu. Was daran liegen mag, dass der Erkenntnishunger in diesem Fall weniger von blanker Vernunft als von der Liebe zur Welt, den Dingen und den Menschen angetrieben wird. Das macht die Recherche, von der hier berichtet wird, zu einem ebenso passionierten wie sprunghaften Leseabenteuer. Denn Dorothee Elmiger jongliert mit zahlreichen, teils ganz verschiedenen Themen, die immer wieder als Leitmotive und Denkfiguren aufblitzen. Was wirbelt da nicht alles durcheinander? Verweise auf Wahnsinn und Mystik, Anekdoten über Teresa von Avila und den legendären russischen Tänzer Nijinsky, Exkurse nach Montauk auf den Spuren von Max Frisch, Aufzeichnungen der prominenten Psychiatriepatientin Alan West, postkoloniale Lektüren von Kleists Verlobung in Santo Domingo und last not least ausführliche Schlaglichter auf einen Schweizer Arbeiter, der im Lotto groß gewann und wieder alles verlor. Da fragt sich natürlich, spiegelt sich in all dem tatsächlich die notwendige Komplexität, die aller Weltbetrachtung innewohnt? Oder einfach schlichtweg das Durcheinander im Kopf der Protagonistin, die hier spricht? Tatsächlich geht es um beides. Dieses Risiko aber geht Dorothee Elmiger gemeinsam mit ihrer Alter-Ego-Heldin Frohgemut ein. Und zwar durchaus in dem Bewusstsein, dass dabei einiges schiefgehen kann.
Es wird mir alles zu viel. Wo ich doch am Anfang dachte, ich müsse alles irgendwie zusammenklauben, drängen sich mir die Dinge geradezu auf. Ich sehe überall Zeichen und Zusammenhänge, als hätte ich eine Theorie von allem gefunden, was natürlich kompletter Unsinn ist.
Zusammenhänge allerdings gibt es wirklich, oft untergründig und nicht selten überraschend. Zum Beispiel den zwischen Welterkundung und Poesie. Weil gerade aus den vielen tastenden Suchbewegungen, die unter anderem auf Reisen in die verschiedensten Himmelsrichtungen stattfinden, ausgesprochen poetische Momente entstehen. Vor allem aber gibt es einen gedanklichen Fluchtpunkt, in dem viele der angesprochenen Themen zusammenlaufen. Denn es wird reichlich Zucker gegessen in diesem Buch, unter anderem von dem berühmten Ökonomen Adam Smith. Und das verweist nicht nur auf Welthunger und die Kompensation erotischer Gelüste durch Süßigkeiten, sondern vor allem auf die Kolonialherrschaft mit ihren von Sklaven bearbeiteten Zuckerrohrplantagen. Wie überhaupt postkoloniale Erkundungen in diesem Buch breiten Raum einnehmen. Darauf bezieht sich der Buchtitel »Aus der Zuckerfabrik«. Dorothee Elmigers Vorgehensweise erinnert an Alexander Kluges Technik, aus historischen Fundstücken überraschende Einsichten zu gewinnen. Doch anders als Kluge setzt sie dabei weniger auf historische Genauigkeit als auf kritische Neugier und Anteilnahme. In einer der Dialogpassagen, mit denen sich die Ich-Erzählerin erklärt, heißt es:
Also, was ich meine ist, dass die Liebe vielleicht immer auch eine Verbindung mit den Dingen oder sagen wir der Welt bedeutet. Auf eine Art und Weise, dass ich sie nicht mehr kühl betrachte, sondern ihr eben sehr nah bin und sie plötzlich auf rätselhafte Weise auch verstehen kann.
Allerdings darf man von diesem Buch kein Gewitter von Geistesblitzen erwarten. Seine Qualität und sein sehr einnehmender Charme liegen vielmehr in der intelligenten Selbstreflexion, mit der hier eine Schriftstellerin die Schritte ihres Denkens und Schreibens untersucht und dokumentiert. Weil sie dabei alle selbstgewisse Erzählroutine vermeidet, vermag die Lust an den riskanten Wendungen des Textes umso mehr zu fesseln. Aus der Zuckerfabrik ist ein literarisches Experiment von jener Art, wie sie derzeit nur selten unternommen werden. Gut, dass es dieses Buch mit all seinem Eigenwillen auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat.
Dorothee Elmigers Buch aus der Zuckerfabrik ist bei Hanse erschienen.
Als meine Mutter mich verkaufte, da sagt sie mir, du wirst ein glücklicheres Leben führen, als wir hier in der Zuckerfabrik. Hier in der Zuckerfabrik. Denn dir wird hier die Ehre und das Glück zuteil, Sklave unserer weißen Herren zu sein, hier in der Zuckerfabrik. Hier in der Zuckerfabrik. Ob sie mit den 10 Talern dann ihr Glück gemacht, keine Ahnung mehr, zumindest hat es keins gebracht. Hier in der Zuckerfabrik. Hier in der Zuckerfabrik.
Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin und wir kommen zum Weltuntergang. Den wollen ein paar ziemlich kuriose Aussteiger in Roman Ehrlichs neuem Roman in der ersten Reihe miterleben. Es geht um die Klimakatastrophe auf den Malediven. Der Hang zur Endzeitstimmung ist bei Roman Ehrlich aktenkundig, spätestens seit er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens«. Der 36-jährige Autor lebt in Berlin, er verfasst Romane und Theaterstücke. Sein Buch »Malais« ist in dieser Woche nicht auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis aufgetaucht, aber wir machen das wenigstens ein bisschen wieder gut. Für uns ist Roman Ehrlichs Buch das Buch der Woche und Lorraine Dalski hat es gelesen.
Der Meeresspiegel steigt unaufhaltsam. Die Malediven stehen kurz vor dem Untergang. Nach einem Regierungssturz ist die Hauptstadt Malais längst kein luxuriöses Urlaubsdomizil mehr. Der letzte verbliebene Malediver ist ein Fährmann, der Müll und Leichen in die verkommenen Swimmingpools der ehemals touristischen Anlagen transportiert. Malais entwickelt sich zum Sammelpunkt gescheiterter Existenzen, die der finalen Klimakatastrophe beiwohnen wollen. Abgerundet wird das groteske Panorama durch eine Miliz, die von einem ehemaligen Luxuskreuzer die Insel kontrolliert und als Absatzmarkt für ihre Drogengeschäfte nutzt. So gestaltet sich das Setting des Romans. Die Handlung lässt sich hingegen wesentlich schwerer beschreiben. Denn Malais gleicht einem Kaleidoskop aus Einzelschicksalen. Einen zarten roten Faden bildet die Suche nach der Schauspielerin Mona Bauch um den Lyriker Judy Frank, auf die sich der Vater der Schauspielerin, Elmar Bauch, sowie die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Frances Ford begeben. Ihre Spurensuche deutet darauf hin, dass die beiden Verschollenen eine Liebesbeziehung führten, die im gemeinsamen Selbstmord ihr Ende fand. Erichs Malais folgt nicht den Schemata herkömmlicher Inselromane. Malais wird nicht zum Spiegel idyllischer Zukunftsfantasien, wie sie seit Thomas Morris' Utopia oder Daniel Defoe's Robinson Crusoe entworfen werden. Ebenso wenig geht es um die Kehrseite, die Anti-Utopie, wie in Christian Krachts umstrittenen Roman Imperium. Bis auf die rüstige Holländerin Hedy Peck, die schwimmende Landmasse aus Plastikmüll gewinnen will, ist der Roman frei von Vision und alles andere als paradiesisch. Auf dem Meer glitzert allein das Öl, die Stadt ist morsch und schimmelig und sporadisch werden Tote an den Strand gespült, die keiner zu vermissen scheint. Die Neuzuwanderer bilden keine Gemeinschaft, sondern eine Ansammlung aus orientierungslosen, Zitat, Egozentrikern und Introvertierten. Der drohende Untergang erscheint in Malais nicht als Ereignis, das Klarheit produziert oder Aktionismus auf den Plan ruft. Ehrlich erzählt vielmehr von einer existenziellen Verlorenheit.
Ohne Kinder, denkt Ford, die man hier zeugen und auf die Welt bringen müsste, bestünde diese Inselgesellschaft doch immer nur aus Geflohenen, aus Ungewollten, Ausgestoßenen, aus Verlierern, Verbrechern und Versagern. Also aus den grundsätzlich der romantischen und totalitären Irrationalität zugeneigten Geistern, die endlich Teil einer Geschichte sein wollen, in der auch sie zu Helden werden können.
Doch nach großen Heldenerzählungen sucht man in dem Roman vergebens. Vielmehr haben sich die Figuren der Weltflucht und dem Weltschmerz verschrieben.
Sehnsucht nach Schmerztabletten, Selbstekel und existenzieller Überdruss. Schwere Zweifel. Ich habe so viel gezweifelt, dass ich jetzt ganz verzweifelt bin. Ich habe mich also verzweifelt, wie man sich verzettelt oder verirrt. Tagsüber geschrieben, bis Springteufel meine Schädeldecke durchbrochen haben, abends mit den baumelnden Teufeln durch die Straßen gegangen.
In einem bedeutungsschweren Gewebe aus Metaphern und Symbolen sind die Figuren als marode Romantiker des 21. Jahrhunderts gezeichnet. Man trifft auf Szenen, die stark an die Gemälde Caspar David Friedrichs erinnern, auf romantische Symbole wie die blaue Blume als Inbegriff der Sehnsucht, vor allem aber auf den rätselumwobenen Mond. Er begegnet in Reminiszenzen an Josef von Eichendorffs Gedicht Mondnacht, in rituellen Mondwanderungen und mondsichelförmigen Ziernamen der Figuren. Als fatale Droge Luna, was im Lateinischen ebenfalls Mond bedeutet, oder sogar als grafische Trennung zwischen den Kapiteln. Doch wie alles in Mallet hat sich auch der romantische Glanz des Mondes abgenutzt. Der symbolische Verschleiß deckt sich treffend mit dem der Figuren, wie die Einschätzung eines eingesessenen Professors bestätigt.
Diese neue Generation, denkt der Professor, wird noch leichter und schneller als ihre Vorgänger verloren gehen an die Wirkung der Droge, von der kaum einer, der gekostet hat, je genug bekommen kann.
Aus nüchterner Distanz folgen die LeserInnen den fatalen Verfallsgeschichten. Ehrlichs Erzählstil zielt nicht auf Identifikation und verzichtet auf moralisierende Untertöne. Die Inselbewohner bleiben ungreifbar. Sie wirken, wie bezeichnenderweise ein in Mallet versteckter Whistleblower bemerkt, nicht realistisch, sondern, Zitat, eher erfunden. Nicht allein durch derart versteckte Hinweise auf Ehrlichs Erzählstrategien wird der Lesefluss kontinuierlich unterbrochen. Unzählige Handlungsstränge mit eigenen Binnenerzählungen stehen unverbunden nebeneinander und enden schlichtweg im Nichts. Figuren lassen sich oft nicht identifizieren und unheimliche Wesen mit Schwimmhäuten erscheinen, nur um unspektakulär im Gewirr des Romans zu verschwinden. Hinter all dem verbirgt sich nicht die Ungeschicklichkeit des Autors, sondern eine Programmatik, die der Lyriker Judy Frank pointiert formuliert.
Diese schreckliche Geste des Geschichtenerzählens. Wer die Welt so wahrnimmt als einen Haufen guter Geschichten, dem sollte man eigentlich das Schreiben verbieten. Wenn es noch um irgendwas gehen kann beim Schreiben, dann doch um das, was man eben nicht sofort erkennen kann. Das Nichtwissen, die Ratlosigkeit, die Schweigsamkeit der Dinge, die Geheimnisse hinter den Symbolen und die Angst, die von diesem Unwissen, von der Leere und von der Sinnlosigkeit ausgeht.
Der Roman will also keine spannende Story erzählen, Irritationen beheben oder Fragen klären. Die Ratlosigkeit der Figuren im Angesicht des drohenden Weltuntergangs spiegelt sich in der Unmöglichkeit, eine erklärende Erzählhaltung zur Katastrophe zu entwickeln. Damit beschwört Roman Ehrlich noch einmal das Ende der großen Erzählungen herauf, das der französische Philosoph Jean-François Lyotard bereits in den 1980er Jahren verkündete. Der Roman gleicht einem eigenwilligen Puzzle, das seinen LeserInnen zwar einiges abverlangt, allerdings ist die Frage nach der Zukunft ja auch eine ziemlich vertrackte.
Lorin Dalsky über Mallet von Roman Ehrlich. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen und ist unser Buch der Woche. Und passend zur Droge Luna, die neue Platte von Unhappy Birthday. Sie enthält das schöne Lied Mondpalais. Um den Mond ging es eben, nach dem Lied geht es ums Palais.
Sterne.
Mondpalais von Unhappy Birthday, Disco-Musik, neu interpretiert. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin und wir reden über die Hausbesetzungen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Im Berliner Bauboom der Gegenwart sind die ja fast schon vergessen. Aufprall heißt jetzt ein neuer Roman über diese Zeit und er hat gleich drei Autoren. Den Soziologen Heinz Bude, die Schriftstellerin Karin Wieland und die Künstlerin Bettina Munk. Heinz Bude und Karin Wieland sind bei uns im Studio. Um Himmels Willen, wie schreibt man denn einen Roman zu dritt?
Tja, soll ich euch mal erzählen, wie alles angefangen hat? Das war 1995 ein Brief aus New York. Den hat die Bettina Munk mir geschrieben und da lag ein schreibmaschinengetippter Text bei, in dem sie ihre Erfahrungen als Überlebende und bei einem Unfall und von dem Unfall in Tschechien aufgeschrieben hat. Und wir sind dann, darüber haben wir dann korrespondiert zwischen Brooklyn und SO 36. Dann geriet das irgendwie in Vergessenheit. Und vor 5 Jahren war ich im Getty Center bei einem Symposium. Und da haben nun Professorinnen und Professoren mit leuchtenden Augen von den Besetzern in 36 berichtet. Ah ja. Und dann habe ich gedacht, ups, da habe doch ich dazugehört. Ist das irgendwas Besonderes? Und als ich zurück war, sagte ich zu Bettina, ich glaube, wir sollten die Sachen nochmal anschauen. Und sie hat aus ihrem Archiv die Zeichnungen geholt, die es auch im Buch zu sehen gibt. Und diese Zeichnungen haben uns quasi zurückgeführt in diese Zeit. Und wir haben dann beschlossen, einen Roman zu schreiben, also keine Dokumentation, keine Autobiografie oder wie auch immer. Erzählen heißt ja, dass man etwas Besonderes zu sagen hat und wir hatten was Besonderes zu sagen. Und da wir nicht als Frauenpaar schreiben wollten, sondern die Latte noch höher legen wollten, haben wir noch Heinz Bude gefragt als Dritten. Und wir haben dann in der Tat, wir hatten keine WhatsApp-Gruppe, wir hatten keine Redaktionssitzungen.
Ja, das wäre jetzt nichts. Die Frage.
Nein, gar nichts. Wir haben eine Liste gehabt, auf der stand, was auf jeden Fall drin sein soll. Und diese Liste haben wir so mehr oder weniger, wenn Sie wollen, abgearbeitet. Wir haben uns darüber verständigt, was noch reinkommen soll, was gestrichen gehört. Und haben dann in der Tat die einzelnen Kapitel geschrieben und gegenseitig korrigiert. Ohne Streit.
Das ist
das Ergebnis einer sehr, sehr langen Freundschaft.
Dieses ohne Streit ist etwas, was in einem Roman nur auf wenigen Seiten passiert. Es gibt unendlich viele Konflikte, es gibt sehr harte Konflikte. Jetzt zuerst mal nochmal zum Making-of des Romans. Ist die Arbeitsweise ein bisschen beeinflusst vielleicht von den kollektivistischen Idealen der Hausbesetzerzeit?
Ja, das war natürlich die Idee, dass es ein Wir gibt. Und das ist ja auch die Konstruktion des Romans. Wir haben also eine weibliche Sprecherin, einen männlichen. Das ist dieser Überlebenspaar, Thomas und Luise. Und wir haben aber ein Wir. Und die Idee war, dass wir uns jetzt etwas nehmen. Also eben auf dem Theater nimmt man sich den Roman, um den zu dramatisieren. Und wir haben nun ein Element aus dem Drama genommen und in den Roman transportiert, nämlich den Chor. Und der Chor ist das Wir. Das Wir, aber der Thomas und die Luise, also die beiden Ich-Figuren, sind Teil des Chors.
Gab es denn sowas wie einen Chor in diesem doch sehr polyphonen Hausbesetzer-Mischmasch, von dem Sie erzählen? Da gab es die Radikalen, da gab es die Friedlichen, da gab es die, die schlichtweg nur am nächsten Joint interessiert waren.
Naja, aber man gehörte ja zusammen, deswegen hat man das überhaupt durchgehalten. Also Heterogenität ist, was man vielleicht heutzutage häufig vergisst, sehr, sehr anstrengend. Und wenn Sie das gelesen haben, haben Sie das ja auch sicherlich nachvollziehen können. Das ist alles nicht so einfach, aber wir haben aneinander gehangen.
Ich musste ja die ganze Zeit so ein bisschen an Bildungsromane denken, die ich mal gelesen habe, so Wilhelm Meister oder Kellers Grünen Heinrich. Und dann hatte ich das Gefühl, das ist interessant, dass Ihre Bildungserfahrung sozusagen diese Hausbesetzerzeit ist, in der jeder von Ihnen ja dann auch sehr viele kulturelle Einflüsse aufgenommen hat. Aber aus dem Ganzen ist sozusagen ja dann nicht ein Individuum entstanden, sondern es sind einfach mehrere Menschen daraus geworden mit einer großen Gemeinsamkeit.
Absolut. Das gibt dann den Augenblick der Dispersion in die unterschiedlichen Welten, wobei wichtig war, dass für uns deutlich im Vordergrund gestanden hat, das Gefühl doch, dass wir einen Bruch vollziehen. Einen Bruch mit einer Welt, die auch besonders in West-Berlin doch auch durch 68 bestimmt ist. Also durch diese Idee, man könne das Ganze kritisieren und man könne eine Haltung dazu einnehmen, die Haltung einer absoluten Position ist. Und wir haben versucht, ein Kollektiv zu finden, was sich aus einer Vielfältigkeit zusammensetzt. Und unsere Grundidee war, wir sind eine Minderheit, aber als diese Minderheit können wir mehr als kritisieren, wir können etwas definieren, nämlich ein anderes Leben.
Es geht ja in dem Buch sehr viel um düstere Erfahrungen. Es geht um Vergewaltigungen. Einige Leute bekommen AIDS. Es finden Aufrufe statt, sich doch der RAF anzuschließen. Es sind ein Haufen kaputt, nichts da, es ist viel Schmutz. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, es ist eine wertvolle und teilweise auch schöne Erfahrung. Also ich war bei der Lektüre häufiger mal verwirrt. Geht Ihnen das mit dieser Zeit, die Sie da erlebt haben, auch so?
Verwirrt? Weshalb verwirrt? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, weil
was meinen Sie damit?
Ich fand,
also es war natürlich eine existenziell sehr anstrengende Zeit, aber ja. Im Gegensatz zu heute war es nicht so, dass wir den Schmerz vermeiden wollten, sondern wir haben den Schmerz gesucht.
Ja, aber Sie
das
beschreiben
ist der Unterschied ja. Und das ist natürlich, das schweißt einen auch zusammen.
Sie haben den Schmerz gesucht? Haben Sie tatsächlich die Abenteuer gesucht, mit der Hoffnung, da drin zu scheitern, um dadurch was zu lernen?
Ich glaube, das war schon so eine Idee. Wissen Sie, ich rede hier rückblickend über eine Zeit von vor 40 Jahren. Wenn ich das mir jetzt anschaue, dann glaube ich schon, das war der Unterschied zu heute auch gewesen. Also dieses Berlin mit all seinen Geistern, die ja auch in dem Buch vorkommen. Also ich erinnere an den Neonazi-Überfall und erinnere an den Hausbesitzer, der ein jüdischer Hausbesitzer war. Das waren ja nun alles Dinge, da ist man aufgeprallt in einer Realität, die man so nicht gekannt hat, wenn man aus den Suburbs Berlins kam oder auch aus Westdeutschland.
Auch das ging mir bei der Lektüre so, dass ich das Gefühl hatte, was für irrsinnige Ideen hatte man denn dann? Also zum Beispiel, einmal wird das Hausdach neu gedeckt und man nimmt sich einfach eine so groteske Szene, wie dann auf einmal die Hausbesetzer auf die Idee kommen, jetzt doch bitte in diesen Mietsblock nach ganz oben diese riesigen Dachbalken zu transportieren und auf diesen Dachbalken dann mit kochendem Teer irgendwie hin und her zu laufen. Da dachte ich, oh, wie viel Leichtsinn ist denn in dieser Szene drin gewesen?
Es ist nicht nur Leichtsinn, es ist auch ein ungeheurer Mut zum Sein, würde ich sagen. Es ist also der Versuch zu sagen, wir machen etwas. Wir versuchen nicht nur zu sagen, dies und jenes ist schlecht, sondern das andere wird Wirklichkeit. Das hat eine fast religiöse Bedeutung. Also zu sagen, wir gründen hier was und wir tun es bis an das Ende unserer Möglichkeiten, der Zipfel unserer Existenz ist da drin. Das ist etwas, also ich bin im Nachhinein geradezu fast, Sie sagen irritiert, ich kann das nachvollziehen, man ist erschreckt über so eine solche Art von einer Bereitschaft, solche Dinge zu tun.
Was kann man von der Hausbesetzerszene der 80er Jahre lernen?
Man kann lernen, dass man in der Welt nur dann etwas bewegt, wenn man von seinem Leben in die Dinge, die einem wichtig sind, etwas hineinlegt. Man muss darauf hoffen, dass irgendwas daraus passiert, aber man tut sich am besten mit Leuten zusammen, mit denen man auf den ersten Blick gar nicht so viel zu tun hat. Also nicht Selbstähnlichkeit, sondern Selbstunähnlichkeit ist das Wichtige. Und dann das Allerwichtigste ist der Zufall, zu wissen, dass einem ab und an etwas zufallen kann und dann geht die Welt anders auf.
Haben Sie zuletzt?
Und man kann eben auch lernen, also was Mut und Naivität bewirken können, ne? Wir waren da schon rechte Spinner gewesen. Wir waren ungeheuer mutig, wir waren waghalsig, wir waren naiv. Und das alles als junge Menschen, das ist etwas, man muss nicht immer nur nach der Sicherheit schauen.
Ganz herzlichen Dank. Ich sprach mit Heinz Bude und Karin Wieland über den Roman Aufprall, den sie gemeinsam mit Bettina Munk geschrieben haben. Das Buch ist bei Hansa erschienen.
Amid the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night, you feel in all your sorrow, a perfume as of a sweet tomorrow. That's when you realize at last, they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin, out of the ruins of
Marlene Dietrich mit In the Ruins of Berlin. Das ist eins der Lieder, die im Hausbesetzerroman Aufprall eine große Rolle spielen. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin und wir kommen zu Botho Strauß, dem Roman- und Theaterautor. Paare Passanten ist sein bekanntestes Werk. Jetzt ist die kritische Prosa erschienen unter dem Titel Die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern. Und darüber unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Frank Hertweg, der leitet die SWR-Literaturredaktion und liest seit langem Botho Strauß. Wächter und Sprengmeister, das hört sich ja bös martialisch an. Hast du das Buch so empfunden?
Ja, martialisch ist es eigentlich immer bei Bodo Strauß, aber man muss den Untertitel noch lesen, der ist eigentlich fast schon wieder putzig. In der Ferne tuten die kleinen Signalhörner und warnen, dass eine Sprengung bevorsteht, also die kleinen Signalhörner. Ich glaube, die Wächter, das bezieht sich sozusagen auf die PC-Tugendwächter, und die Sprengmeister, das sind die, die sich dagegen wehren, und da zählt sich Bodo Strauß natürlich auch dazu.
Ich habe das jetzt eben so flapsig gesagt, er sei das Gegenstück, weil ihm ja immer so ein gewisser konservativer Hang nachgesagt wird. Aber ist er wirklich das Gegenstück zu den Hausbesetzern?
Ich glaube, in der Zeit der Hausbesetzer selber vielleicht gar nicht so extrem, weil er ja immer eine gewisse Wertschätzung hat für diejenigen, die nicht mitlaufen, die sich dagegen stellen, die sich gegen was wehren. Damals hätte man gesagt, vielleicht findet er die gar nicht so schlecht. Später hat er natürlich sich immer gegen die linksliberale Öffentlichkeit positioniert, und da blieb ihm nicht viel mehr übrig, als dann eine rechte Position einzunehmen.
In dem Buch sind ja Essays aus 30 Jahren drin, seit 1991, Aufstand gegen die sekundäre Welt. Bewegt sich Bodo Strauß in der Zeit wesentlich? Ich hatte das Gefühl, man kann da so ein bisschen den Rahmen abstecken, schon in diesem ersten Essay, worum es in seinem Denken lebenslang dann gehen wird. Fandest du das auch so?
Ja, das stimmt. Da ist eigentlich schon alles da, was dann später zu dem Strauß führt, wie wir ihn kennen. Es geht um George Steiner, und es geht vor allem darum, wie man Kunstwerke wahrnimmt. Und ihm ist sehr wichtig, dass man Kunstwerke als Originalprodukt wahrnimmt und dass man Kunstwerke nicht vollständig durch Vernunft und durch Hermeneutik und durch Deuten irgendwie einfangen kann, sondern es ist immer was Größeres. Und das Interessante ist, dass Bodo Strauß das sehr, sehr positiv aufnimmt, aber Steiner dann ein bisschen vorwirft, dass er immer noch versucht, so ein linksliberaler, öffentlicher Intellektueller zu sein. Und er sagt, wenn man richtig konsequent ist, dann muss man sich auch von der Öffentlichkeit abwenden. Und dann bleibt dir als Position sozusagen nur noch der Aufstand gegen die Moderne. Und das ist die Position, die er dann einnehmen wird.
Aber da sagt er dann so lustige Sachen wie, der Reaktionär ist eben nicht der Aufhalter oder unverbesserliche Rückschrittler, sondern er schreitet voran, wenn es darum geht, etwas Vergessenes wieder in Erinnerung zu bringen.
Ja, genau. Er versucht sozusagen die Vergangenheit wieder neu zu erfinden. Aber das ist die Art und Weise, wie er auch Reaktion definiert. Also es geht gar nicht darum, konservativ zu sein, sondern etwas zu bewahren, was vielleicht gar nicht bewahrenswert ist, sondern fast eine Vergangenheit zu erfinden, wie wir sie gerne hätten. Das ist, glaube ich, die Arbeit des Reaktionärs.
Es gibt ja da noch einen Aufsatz, der ist 2 Jahre später erschienen. Der heißt Anschwellender Boxgesang. Und mit diesem Aufsatz erinnere ich mich dran, hat Bodo Strauß einen richtigen Skandal entfacht. Aber jetzt beim Lesen ist mir nichts aufgefallen, was ich irgendwie skandalös daran fand. Und wie siehst du das? Habe ich da irgendwas überlesen oder ist es einfach irgendwie von der Zeit wieder eingeholt worden?
Alles Umfeld war ja damals Angriffe auf die Flüchtlingsheime. Du erinnerst dich, es gab ja Hoyerswerda 1991, dann gab es Rostock-Lichtenhagen. Dass Strauß dann natürlich wiederum explizit und sehr dezidiert den rechten Intellektuellen fordert, das hat man damals missverstanden und hat ihn dann fast mit den Neonazis gemein gemacht. Und er hat eine Nachbemerkung in dem Buch, wo er da nochmal sich davon distanziert.
Also Bodo Strauß ist da vollkommen unverdächtig, jetzt zur AfD zu zählen. Ich habe da manchmal auch das Gefühl, dass die in ihren Flügelkämpfen sich sehr auch bequem einrichten und dann ab und zu so eine etwas gemäßigte Richtung einnehmen können.
Also es gibt so schon Sätze bei ihm, die würden AfDler sicher auch zitieren. Zum Beispiel, man holt die Flüchtlinge nach Deutschland, um quasi das Deutschtum abzuschaffen. Aber das sei ja gar nicht schlimm, die Deutschen hätten sich sowieso schon abgeschafft. Oder es gäbe wieder linksliberale Intellektuelle, die sich darüber freuen würden, dass Flüchtlinge kommen, weil dadurch auch wieder Deutschland gefährdet wäre. Das sind keine besonders, finde ich, klugen Einlassungen. Also das ist auch nicht die richtige Stärke von Bodo Strauß, sondern die liegt natürlich schon dann im eher elitären Zugriff auf Geistesgeschichte. Und das ist natürlich auch eine rechte Tradition, aber die passt wiederum nicht zum doch eher Prolligen der AfD.
Also er zieht sich einfach in die Position eines Stefan George zum Beispiel zurück oder eines Hugo von Hoffmannsthal.
Genau, wie du sagst. Es gibt ja im neuen Buch auch richtig so eine kleine Ahnengalerie. Ich nenne mal die Namen, die er da aufruft. Ernst Jünger, Gottfried Benn, Karl Schmidt, Rudolf Borchardt, Martin Heidegger, Stefan George, Hugo von Hoffmannsthal. Das ist so ein bisschen seine Ahnengalerie, auf die er sich bezieht, dass da ein paar auch von bei den Nazis mitgemacht haben. Wir wissen das bei Martin Heidegger, klar. Zumindest 1933, Anfang 1934 und bei Karl Schmidt deutlich länger. Das übersieht er da an dieser Stelle doch leicht. Also da, finde ich, ist er viel weniger differenziert. Das ist einfach eher schade, finde ich.
Also das heißt jetzt eigentlich, als ich mir das jetzt nochmal angeschaut habe, musste ich dann auch automatisch an mein Lieblings-Botho-Strauß-Buch zurückgehen, nämlich Paare Passanten, wo ich damals bei der Lektüre einfach das Gefühl hatte, wie schön, dass da jemand mit so einem ganz fremden Blick drauf guckt auf dieses ganze Beziehungsgetue und so weiter. Das war in meiner Studienzeit. Jetzt denke ich auf einmal, dass dieses Konservative bei Botho-Strauß ja doch auf einmal schon fast mainstreamig geworden ist. Und dann denke ich, will ich das? Will ich das dauerhaft?
Also bei Paar und Passanten, das wirklich ein wichtiges Buch für sehr, sehr viele war, besticht, finde ich, die unglaubliche Kälte des Blicks. Das war, glaube ich, was ganz Neues. Also man hatte bei uns doch in der Literatur immer so eine leicht moralische Grundierung, ja, mit der man die Welt angeguckt hat. Und das richtig böse Gucken, das konnte eigentlich nur Elias Canetti, fand ich. Und dann kam Botho Strauß und guckt auch so böse auf die Welt. Das war, glaube ich, das Besondere. Aber das hat sich ein bisschen totgelaufen. Also ich habe viel, viel Botho Strauß gelesen. Und ihm fehlt, finde ich, oft die konkrete Erfahrung, über die er schreibt. Also früher waren ja diese kleinen Bilder, diese Paare, die man gesehen hat, und die wurden blitzschnell durchleuchtet.
Ja, genau.
Und heute hat man gar nicht mehr das Gefühl, er sieht die Paare. Vielleicht liegt es daran, dass er in der Uckermark lebt und nicht mehr so viel großstädtische Erfahrung macht, das weiß ich nicht. Aber es fehlt da etwas. Und ich finde, sowohl in der Beschreibung gibt es sehr, sehr viel Routine, und interessanterweise gibt es auch extrem viel Routine in der Kulturkritik. Also auch da hat man das Gefühl, er hat so eine Flughöhe, um über die Ereignisse hinwegzufliegen. Man erfährt nie Ross und Reiter, es gibt nie Namen, um wie es geht. Es ist einfach, man könnte Texte, die 10 Jahre alt sind, 5 Jahre alt, 15 Jahre alt, 20 Jahre alt, man könnte die gar nicht definieren. Man wüsste einfach nicht, wo sie genau zuzuordnen sind. Und das macht es manchmal auch ein bisschen fade, so wäre meine Haltung zu diesen eher apokalyptischen Polemiken.
Ja, ja, wobei ich manchmal habe ich mich dabei ertappt, dass ich mich beim Lesen gefühlt habe, als würde ich nach Hause kommen. So, das kenne ich schon, und das ist trotzdem nochmal neu formuliert, das, was schon immer da war. So dieses leicht wieder den Stachel löcken.
Ja, dazu war ich sozusagen nie zu sehr Straussianer. Das gebe ich dann vielleicht doch zu.
Vielen Dank, Frank Hertweg. Wir sprachen über Botho Strauß, die Expedition zu den Wächtern und Sprengmeistern, die kritische Prosa. Erschienen ist das Buch bei Rowohlt. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin, und nach den Link Hausbesetzer und dem fast rechten Botho Strauß kann es eigentlich nur noch einen Weg geben, nämlich den mehrgleisigen My Way vom konservativen Frank Sinatra, aber in der Fassung der gar nicht konservativen Sex Pistols. Bitte anschnallen.
And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway and that much more than this. I did it my way.
Regrets, now I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do.
Richard Ford hat man lange für einen Epigonen von William Faulkner gehalten. Das ist schon mal nicht schlecht, aber naja, wir haben eben My Way gehört. Richard Ford ist über das Epigonale längst herausgewachsen. Allerdings machen Verrisse Richard Ford auch sehr wütend. Alice Hoffmann bekam mal ein von ihr verrissenes Buch von Richard Ford mit Einschusslöchern drin zugeschickt. Und Colson Whitehead wurde angespuckt, als er den Meister kritisierte. Unser Kritiker Jérôme Chaminet ist an die Aufgabe deshalb mit viel Respekt rangegangen. Aber er muss nichts befürchten, denn was er über den neuen Erzählungsband Irische Passagiere von Richard Ford sagt, ist sehr freundlich.
Für Richard Ford ist literarisches Schreiben nach eigener Aussage Schwerstarbeit. Kunst ist wie Gewichtheben, sagt er. Besonders anstrengend sei die mittlere Strecke. In den neuen Geschichten seines gerade erschienenen Erzählbands »Irische Passagiere« stemmt er wie schon so oft in seinen Veröffentlichungen das Thema Liebe. Er erzählt von ihrem Überdauern, obwohl sie gescheitert ist, ihrem Nachhall, von vertrackten Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Vätern und Töchtern und zwei pubertierenden Jungs. Es geht um falsche Weichenstellungen und um Entgleisungen im Leben, um Entfremdung und Trennung, um Verlust und Trauer und Einsamkeit, um ein Dasein in Bemoll. Nicht immer gelingt es den Protagonisten, die Tonart zu wechseln. So wie Ehemann Sandy in der Erzählung Nichts zu verzollen, der knapp an einem Seitensprung mit seiner Jugendliebe Barbara vorbeischrammt und stattdessen zu seiner Frau zum Abendessen nach Hause geht.
Diese letzte Stunde, die gerade mal so herumgebrachte Zeit mit Barbara, würde nicht durchgesprochen werden. Da gab es wenig bis gar nichts an Konsequenzen oder Auswirkungen zu bedenken. Kein Schaden war angerichtet, niemand war enttäuscht worden. Er würde sie einfach nicht wiedersehen. Schon daraus zog er ein gewisses, was war es? Ein Zutrauen vielleicht, aber auch nicht ganz. Wie sein Vater gesagt hatte, es gab wenig, worauf man stolz sein konnte. Nicht, dass das jetzt eine besondere Lebensmaxime gewesen wäre, aber damit würde er ganz gut über den Abend kommen. Und über die zahllosen Abende, die noch vor ihm lagen.
In seiner ersten Short-Story-Sammlung Rock Springs waren die Figuren jung und pleite. Aber die Phase, in der Fords Realismus noch schmuddelig genannt wurde, liegt mittlerweile 30 Jahre zurück. Seither sind drei weitere Erzählbände erschienen. Das Personal ist die soziale Leiter hinaufgestiegen und mit seinem Autor älter geworden. Bei der Beschreibung dieses Personals lässt Ford keine Einzelheit aus. Das führt zu einer Art literarischem Largo, auf das man sich erst einmal einstellen muss. Am besten liest man so, wie dieser Autor schreibt, nämlich langsam und genau. Dann vergisst man zuweilen, dass die Figuren mit den stärksten autobiografischen Anleihen letztlich auch nur aus Papier und Druckerschwärze und Vorstellungskraft bestehen. Vor allem den mittelalten weißen Männern und ihren Befindlichkeitsstörungen begegnet der Erzähler mit Empathie und Verständnis. Bei den Frauenfiguren dagegen setzt die Kritik oftmals schon bei Äußerlichkeiten an. Unentwegt werden sie auf die Waage gestellt und mit chauvinistisch taxierendem Altherrenblick ganzkörperlich auf Schönheitsfehler hin untersucht.
Die junge Frau auf der grünen Hartplastikbank gegenüber erinnerte ihn an Patsy, wobei Patsy gut aussah und diese Frau nicht. Das Irische, das leicht unvollständige Kinn, die rundlichen, blass makellosen Wangen, zwei plumpe Hände, das seelenruhige, blauäugige, zutiefst desinteressierte Starren. All das konnte für starke Ausstrahlung, Tiefe, ja sogar Schönheit sorgen oder für nichts dergleichen. Hier lag weder Schönheit noch Ausstrahlung vor, nur abschreckende Tiefe. Schwerfälligkeit, die Taille ein Äquator, zu dicke Beine in einem zu engen Rock, der zu viel Einblick gewährte. Stammesähnlichkeit.
Eigentlich passiert in Fords Geschichten rein äußerlich nicht viel. Der Plot fände wahlweise auf einem Guinness-Etikett oder einer Autogrammkarte von Bruce Springsteen Platz. Das Wesentliche steckt in der Gedankenrede und im Gedankenaustausch seiner Figuren, spielt sich im Innern und im Dazwischen ab. Die wechselhaften Gefühlslagen der Protagonisten werden gekonnt verknüpft mit minimalen Verschiebungen in der Umgebung, einem Temperaturanstieg, einem Ortswechsel. Sprachakrobatische Formverrenkungen sucht man bei Richard Ford hingegen vergebens. Ford ist ein Veteran des entschlackten und maximal komprimierten Erzählstils. Paradigmatisch hierfür ist der erste Satz in seinen Texten. Er ist bei ihm wie eine zusammengefaltete Erzähllandkarte, die dann auf den folgenden 10 bis 60 Seiten auseinandergebreitet wird.
Happy Camper rief am Freitag an, um ihnen mitzuteilen, dass McRiordan gestorben war und sie westwärts fahren würde. Aber ob sie heute Abend vorbeikommen, ein Glas oder zwei oder drei auf den alten Krieger trinken könne und sich vielleicht an Tommy Thompsons Schulter ausheulen.
Richard Ford schärft den Leserblick für das Unscheinbare. Vermeintliche Nebensachen entpuppen sich manchmal als Hauptsache. Die Geschichten haben viel mit den Nuancen menschlichen Verhaltens zu tun, mit dem Aufspüren von bis dahin unbekannten Konsequenzen und Motiven des Handelns. Die Widrigkeiten des Lebens, persönliche Krisen und Kippmomente bergen bei Ford immer auch eine Chance. Sie können Erkenntnis- und Selbstfindungsprozesse auslösen. Wie bei Peter Boyce in »Der Lauf deines Lebens«, der besten Geschichte in diesem Buch. Sie erzählt anrührend, ohne Kitsch, von einer Liebe, die über den Tod hinausreicht. Peters Frau ist dem Krebs zuvorgekommen. Sie hat sich selbst getötet. Jetzt versucht er auf seine Weise, mit dem Schmerz des Verlustes klarzukommen, sich im Leben nach der Zweisamkeit irgendwie wiederzufinden. Zwei Frauen helfen ihm dabei, die Dinge allmählich in Ordnung zu bringen. Virginia Woolf, genauer deren Roman Mrs. Dalloway, und eine junge Frau, die er zufällig in einer Dorfkneipe kennenlernt und die er mit nach Hause nimmt, als er erfährt, dass ihr Ex sie vor die Tür gesetzt hat. Sie wird ihm nicht etwa zum Lückenfüller, sondern zum Freund, der ihm eine neue Perspektive gibt.
So dachte er, würde jetzt das Leben sein. Vielleicht noch lange. Ein Katalog. Das und dann das und dann das und dann das. Und alles fügte sich irgendwie zu einem Sinn zusammen. Gespräche, Begegnungen, Menschen, Abreisen, Ankünfte. Die Dinge würden wie Gespenster vorüberziehen. Gar nicht schrecklich.
In den zahlreichen Reflexionspassagen in Irische Passagiere finden sich lebenskluge Sentenzen, die man sich sofort herausschreiben möchte. Möglicherweise enden sie auch irgendwann auf einem Kalenderblatt. Wie wäre es mit der hier?
Gute Entscheidungen ergeben nicht immer gute Geschichten.
Richard Fords Figuren treffen häufig schlechte Entscheidungen.
Jérôme Chaminet über Richard Ford, Irische Passagiere. Das Buch ist bei Hansa erschienen und wir bleiben im sehnsuchtsdurchzogenen Irland. I still haven't found what I'm looking for. Nicht von U2, aber von Friend and Fellow. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin.
Highest mountains, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have run, I've scaled these city walls, only to be. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing in his fingertips. Burning desire. I have spoken with the tongue of angels. I have held the hand of a devil. It was warm in the night. I was cold as a stone. But I still haven't found what I'm looking for. But I still.
What I'm looking for. Der Riesenhit von U2, gespielt von Friend and Fellow. Und wir bleiben in Irland, oder zumindest ein bisschen. Ich will Ihnen zum Schluss noch ein Werk der Weltliteratur empfehlen, das neu aufbereitet wurde. Es handelt sich um den Ulysses von James Joyce. Das Buch beschreibt einen Tag im Leben des Anzeigenverkäufers Leopold Bloom. Der läuft durchs irische Dublin und erlebt in seinem manchmal leichtsinnigen, manchmal listigen, manchmal erfolglosen und auf alle Fälle kleine Leute angestellten Dasein Abenteuer, die von ferne an die Abenteuer des Odysseus erinnern. Dessen Abenteuer haben natürlich 10 Jahre gedauert und sie handelten von Zyklopen und Verwandlungen und von der ewigen Liebe zu Penelope. Jetzt hat der Wiener Illustrator Nicolas Mahler sich des Ulysses angenommen. Er hat ihn nach Wien versetzt, wo er als Leopold Wurmp sein Leben fristet, und er lässt ihn einen ganzen Surkamp-Band als Anzeigenverkäufer durch Wien laufen. Das ist zum Schreien komisch. Das macht sehr viel Spaß, weil der Comicmaler Mahler sich die ganzen Anzeigen der Jahrhundertwende-Zeitschriften angeschaut und angeeignet hat und außerdem eine große Menge Comic-Referenzen verteilt. Popeye zum Beispiel und seine dauergeliebte Olivia treten gleich mehrere Male auf. Was mich begeistert hat, ist nicht nur, dass Mahler ein begnadeter Vereinfacher ist, was die Bildgestaltung angeht, sondern vor allem, dass er den Geist des Ulysses und ein bisschen auch des Odysseus im Comic eingefangen hat. Seite um Seite läuft sein großnäsiger Leopold durch sein Wien. Bei jedem Bild zerreißt es einem das Herz. So selbstbewusst ist der Held in seiner sichtbaren Verlorenheit auf der unendlichen Reise. Ich kann stundenlang in diesem Comic blättern. Oder Graphic Novel, wie man das jetzt nennt. Es ist durchaus von Vorteil, wenn man eine Ahnung hat von Homer und James Joyce, aber man kann sich auch den Appetit holen auf die großen Werke der Weltliteratur. Denn Mahler hat nicht nur den Ulysses zum Comic verwandelt, sondern früher auch kongenial den Mann ohne Eigenschaften oder die Suche nach der verlorenen Zeit oder vieles mehr. Ulysses von Mahler ist bei Surkamp erschienen. Das war das SWR 2 Lesenswertmagazin heute mit Büchern von Dorothee Elmiger, Roman Ehrlich, Heinz Bude, Karin Wieland und Bettina Munk, von Botho Strauß, Richard Ford und zum Schluss Nicolas Mahler. Ich bin Alexander Wasner und wir hören am Ende der Sendung Sleep Dirt von Frank Zappa.